Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass du heute Morgen da bist. Ja, es geht, wurde ja schon gesagt, ein bisschen angedeutet, es geht um das Thema Dienen. Und das ist ein Thema, was ja sich nach Arbeit anhört. Aber wir haben ja auch vorhin das Lied gesungen, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Und ich nehme euch da mal beim Wort. Also seid ihr doch positiv gestimmt heute Morgen, ja? Ja, lasst uns einmal beten zu unserem Herrn. Bleibt ruhig sitzen. Wie ihr wollt, oder aufstehen, je nachdem, wie es euch gefällt. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dafür, dass du heute Morgen nach deiner Verheißung hier bist. Danke dir dafür, dass wir deinen Willen nachlesen können in deinem Wort, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du doch die Sachen von uns nimmst, die uns heute auch ablenken, Herr, von deinem Willen hören. Ich möchte dich bitten, dass du doch heute Morgen auch wirkst, Herr. Und mögest du alle Ehre bekommen, auch heute Morgen. Amen. Ja, ich hoffe, ihr seid schon wach genug. Und zwar, wir starten direkt mit einem Bild und ihr dürft mal gucken und euch Gedanken machen, was für ein Zusammenhang zwischen diesen Bildern denn existieren könnte. Könnt ihr einfach frei heraus sagen, wenn ihr eine Idee habt. Ich denke mal, die Frau links, die kennt jeder hier. Ja, ist nicht ganz so leicht, aber ratet mal drauf los. Man darf auch Fehler machen. Verantwortung? Naja, nicht ganz, aber ja, es könnte auch ein Zusammenhang sein. Okay, ja, vielleicht dienen an der Gesellschaft. Ja, ist nicht verkehrt, ja. Ist noch nicht genau das, was ich hören will, aber ja. Aha. Ja, sie steht sehr im Fokus, aber es dreht sich nicht alles um Angela Merkel in diesem Bild auch nicht. Das sind auch hier ein Astronaut dabei. Ja, der zweite Teil, Berufe, ist schon so eher in die Richtung. Und zwar, ich sage es einfach mal, muss man nicht unnötig ziehen. Es geht um Traumberufe. Jeder in einem gewissen Alter macht sich Gedanken, was will ich mal werden, wenn ich groß bin oder wie will ich mein Geld verdienen, ne? Und das sind so klassische Traumberufe, sage ich mal. Berufe, ja, Kanzler, Feuerwehr, Astronaut, Pilot, gibt's noch den Polizisten, das Model, den Supersänger und so weiter. Die Liste geht sehr weit und wir alle kennen es, ja, diese Berufe sind doch genießen eine besondere Anerkennung in der Gesellschaft, ja, wir hören sehr oft in den Medien über solche Menschen, nicht über den normalen Beruf eines Schweißers, eines Maurers und so weiter. Ja, das sind Berufe, die sich eher nicht so stark um das Geldverdienen an sich drehen, sondern tatsächlich bringen sie eine große gesellschaftliche Anerkennung mit sich. Und ja, das macht diese Berufe zu etwas ganz Besonderem. Ich hatte ja in der letzten Predigt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, über Daniel etwas gesagt. Und Daniel hatte auch einen ganz besonderen Beruf, wie ich finde. Er hat dem König gedient, dem König Nebukadnezar. Und nicht nur Daniel hat in der Bibel gedient, wir wissen um viele Diener, aber es gibt auch Josef, der direkt auch beim König dienen durfte. Das ist eine ganz besondere Stellung. Robert hat zwar recht, es ist irgendwo negativ belastet, dienen, aber das betrifft auch eher so, wenn man keinen Verdienst hat, wenn man oder ganz schlechten Verdienst hat. Und wenn man beim König arbeitet, dienen darf, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und warum ist es so besonders? Es ist so besonders, weil man in der Nähe eines mächtigen Menschen ist, eines Menschen, von denen alle träumen, am liebsten würde jeder König sein in dem Land. Und ja, in dessen Nähe befindet man sich. Ihm darf man dienen. Man sieht ihn vielleicht, wenn man im Dienst dort ist. Und man kann vielleicht sogar eine Audienz beim König haben ab und zu. Und das ist etwas ganz Besonderes. Also beim Hof dienen war für Daniel nicht eine Selbstverständlichkeit, denke ich. Auch nicht für einen Josef. Und ähnlich ist es bei uns. Wir dienen ja auch in der Gemeinde, ja. Und es ist ein freiwilliger Dienst und es ist ein ganz besonderer Dienst, weil wir dienen nicht irgendwo. Und das möchte ich einmal einblenden und mit uns diesen Vers lesen. Und zwar schlag das ruhig auch auf, es wird zwar angezeigt, aber in der eigenen Bibel das nachzulesen ist was ganz anderes. Ja, im 1. Timotheus, im 6. Kapitel, die Verse 13 bis 16. 1. Timotheus, Kapitel 6, die Verse 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ja, ein sehr verschachtelter Satz. Also es ist nicht so einfach auf dem ersten Anhieb das alles zu verstehen, diesen Text. Paulus hat diese Art, dass er verschachtelt schreibt, aber das macht die Bibel auch noch würziger, finde ich. Und lasst uns den nochmal genauer angucken. Ja, ich gebiete dir vor Gott, und jetzt kommt der Titel Gottes, der alles lebendig macht, ja, der das Leben schenkt, könnte man sagen. Und ich gebete dir auch noch vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Hier kommt der Titel Jesu. Er hat bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist, ja. Und was gebietet er den Menschen vor Gott? Er gebietet ihnen, dass sie die Gebote, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also die Gebote und untadelig diese Gebote einhalten, heißt letztendlich auf unsere Zeit auch mehr geholt, die Bibel ernst zu nehmen, der Bibel zu folgen, bis die Wiederkunft stattfindet, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige. Und damit ist gemeint die Wiederkunft. Die wird gezeigt durch den Glückseligen. Und jetzt folgen eine Menge Titel, die, finde ich, herrlich sind, die diesen Text auch nochmal hervorheben. Achtet mal darauf. Und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Diese Titel sind etwas ganz Besonderes. Wir sehen König der Könige. Nehmen wir mal als Beispiel drei Könige aus der Geschichte. Den König David, dann Herodes, ist auch sehr bekannt, und den Nebukadnezar. Ja, alle drei Könige hatten einen König, zu dem sie sich verantworten hatten und der über ihnen stand. Und das war derselbe König. Es war der König der Könige. Es war der Herr Jesus. Es war Gott und der Heilige Geist, die Dreieinigkeit. Und ja, er ist aus der Zeit herausgerissen immer noch König aller Könige. Und so ist auch Kanzler der Kanzlerin Merkel. Ja, also jeder hat einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte ist Gott. Egal wie hoch und mächtig der Mensch zu sein scheint, er muss sich verantworten vor Gott am Ende. Und deswegen ist das ein gewaltiger, ja, Titel, den hier Jesus bekommt. Und das steht ja auch sehr gut im folgenden Titel, Herr der Herrschenden. Ja, das umfasst alle herrschenden Menschen, alle, die Macht haben, ja. Und er ist unsterblich, ja. Er ist das mächtigste Wesen, was es je gab, je geben wird. Und ja, er hat alle Macht. Er hat auch die Macht gegeben den Menschen, ja. Also es ist letztendlich eine leihende Macht für einen kurzen Dienst. All diese Berufe, die wir vorhin gesehen hatten, ich blende die nochmal ganz kurz ein. Diese Berufe, die haben eine Einschränkung. Die dauern nicht Ewigkeit. Sie dauern nur ein Menschenleben, wenn es sehr lang ist. Beim Astronauten zum Beispiel nur 2 bis 3 Einsätze und dann ist seine tolle Karriere vorbei. Also es ist von kurzer Dauer und es ist nicht erfüllend. Wir dürfen etwa einem viel höheren Ziel dienen als der Gesellschaft. Wir dürfen dem König der Könige dienen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dem König der Königen, dass du dienst zu ihm. Ist dir das bewusst, dass du die Möglichkeit hast, beim höchsten und mächtigsten Wesen irgendetwas zu machen? Das ist eine große Ehre. Man kann das nicht in Worten fassen. Und ich denke, dass, wenn ich auch hier stoppen könnte, wir haben genug gehört, um uns damit zu beschäftigen, weil das ist eine Ehre, die wir gar nicht fassen können, die uns zusteht, indem wir dienen dürfen. Bei ihm darfst du dienen, aber er wünscht sich es. Du sollst dienen. In der Bibel wird er oft werden wir als Christen, als Nachfolger Jesu oft aufgefordert, allein auch durch sein Beispiel. Ja. Die Frage stellt sich doch, wo sollten wir dienen? Es gibt ja ohne Ende Möglichkeiten in der Welt auch zu dienen. Ja, wir können bei Caritas dienen, wir können im Krankenhaus arbeiten, Menschen bei Kleiderverteilungen helfen, Essen geben. Wir können viele Möglichkeiten nutzen. Doch wichtig ist doch, wir dienen ja nicht einfach nur für uns selbst oder um den Menschen willen. Nein, die Bibel fordert uns auf, Jesus zu dienen. Und was wünscht sich Jesus? Wo sollen wir denn dienen? Ich meine, das ist doch die Frage. Ich weiß nicht, ihr kennt ja alle diese, vielleicht kennt ihr sie noch, die Armbänder, what would Jesus do? Also was würde Jesus machen? Aber in dem Fall wäre es, was will Jesus von uns? Wie sollen wir für ihn sein? Ja, und da gibt die Bibel auch eine Antwort, die ich prima finde. Im Galater, im Kapitel 6, den Vers 10. Galater, Kapitel 6, Vers 10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also, wir können überall Gutes tun. Wo sich eine Möglichkeit findet, können wir auch Zeugnis geben. Es ist auch eine Form von Dienst, Zeugnis zu geben oder Menschen zu helfen, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und aber besonders, und dieser Text ist schön, weil er betont, die Hausgenossen des Glaubens. Und das dreht sich um die Gemeinde. Besonders in der Gemeinde haben wir den Auftrag zu dienen. Das wünscht sich Jesus Christus von dir, dass du in der Gemeinde dienst. Ist dir das bewusst? Also der König der Könige wünscht sich, dass du am Hof dienst, dass du in der Gemeinde dienst. Und das ist etwas Besonderes. Wir haben ja auch Täuflinge, die sich vielleicht auch mit dem Thema in Zukunft dann befassen. Und vielleicht haben wir auch andere, die noch keinen Dienst für sich gefunden haben. Und es ist wichtig, macht euch Gedanken darüber. Es ist etwas ganz Besonderes zu dienen. Und zwar nicht um einen selbst, sondern um Gott zu verherrlichen, um ihm, er verdient es, verherrlicht zu werden. Ja. Also haben wir das wo ein bisschen geklärt. In der Gemeinde wünscht sich das Jesus, dass du in der Gemeinde dienst tatsächlich. Und da gibt es viele Dienste. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Es hat kein Ende. Ja, da kann man aber jetzt Punkt machen. Aber wir machen mal weiter. Und es stellt sich die Frage nach dem Wo, haben wir die Frage zu klären, wie? Wie sollen wir dienen? Weil man kann auch im Dienst doch einige Fehler machen. Und ich möchte mal so einen Klassiker zeigen. Der steht in Lukas. Im Lukas Kapitel 10. Im Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Eine bekannte Geschichte, Begebenheit. Geschichte hört sich so nach Märchen an, also sage ich lieber Begebenheit. Von Martha und Maria. Zwei Schwestern, die sehr unterschiedliche Art und Weise hatten, mit den Dingen umzugehen. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Also wir haben hier Martha, die aufmerksam ist, die Jesus einlädt zu ihrem Haus, die eine gute Gastgeberin ist, die genau den Willen Jesu erfüllt, die dient. Sie hat eine gute Absicht erstmal, so lesen wir das im Text. Und sie kümmert sich um Jesus, sie lädt ihn nicht nur zu Hause ein, sondern sie sorgt auch dafür, dass Essen da ist, dass er schlafen kann, wie auch immer. Wir lesen, sie sorgt sich um als gute Gastgeberin um ihren Gast. Und die Schwester macht das nicht. Auf die Schwester will ich aber gar nicht mal großartig eingehen, die Maria, sondern auf Martha, sie ist ja die Dienende. Sie präsentiert der Text hier als die Dienende. Und ja, es sollte uns auch wundern, warum jetzt Jesus sagt und antwortet, als die Martha sich über Maria beschwert, du machst dir Sorgen und Unruhe um vieles. Aber eines ist nur das Wort. Und irgendwie hat sie doch anscheinend irgendwas nicht ganz so richtig gemacht, die Martha. Obwohl sie eine gute Absicht hatte, hat sie irgendwas falsch gemacht, oder? Ihr kennt ja das Lied, gut gemeint und schlecht gemacht. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Irgendwie hat sie es ja gut gemeint, aber es kam nicht an bei Jesus. Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, was ihre Motivation war. Was hat sie dazu getrieben, angeleitet, zu dienen? Und deswegen ist es doch wichtig, wie wir sehen, sich Gedanken zu machen. Ja, wie soll ich denn dienen? Was gefällt denn Jesus? Nicht, was, wie bin ich und wie hören mir die Menschen am besten zu oder wie erfülle ich mich? Nein, es geht ja um Jesus. Und hier hat die Martha doch irgendwas falsch gemacht. Was sie genau falsch gemacht hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann es nur vermuten, weil der Text darüber ja keinen Aufschluss gibt. Außer, dass sie ja irgendwann mürrisch wird über ihre Schwester und das nicht gerecht findet, dass Jesus sie nicht gleich behandelt irgendwo. Ja, da gibt die Bibel natürlich auch Antwort, und zwar im Hebräer. Gut, im Hebräer, im Kapitel 12, die Verse 28 und 29. Hebräer Kapitel 28, Hebräer Kapitel 12, die Verse 28 und 29. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also auch wieder ein interessanter Satzbau und ein bisschen versteckter Inhalt. Es spricht nicht direkt an, was denn jetzt die Lösung ist zum wohlgefälligen Dienen. Aber doch, es sagt es ja doch ein bisschen versteckt. Deswegen müssen wir genau hinschauen. Wir haben ja ein unerschütterliches Reich empfangen, sagt hier die Bibel, sagt im Hebräerbrief. Und unerschütterlich bedeutet, dass an dem Reich, das wird uns nicht genommen, das wird da sein. Das ist uns versprochen, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn nachfolgen und als Herrn. Und diese Gnade sollen wir festhalten. Doch was hat das für eine Auswirkung? Was heißt denn die Gnade festhalten? Habt ihr eine Idee? Ich frage einfach mal, was heißt die Gnade festhalten in diesem Text jetzt? Was bewirkt das bei uns? Dankbarkeit, genau, richtig. Es ist die Freude und die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit darüber, dass der König aller Könige, Jesus Christus, auf die Welt kam und gestorben ist für dich. Für einen Menschen, der voller Sünde ist, für einen Menschen, der voller Egoismus ist, weil das sind wir alle. Und für diesen Menschen ist Jesus Christus gestorben. Und das sollte dich mit Dankbarkeit erfüllen. Das ist etwas ganz Besonderes, dass das mächtigste Wesen des Universums für so ein schwaches, erschaffenes Wesen stirbt und sein Leben lässt und gerne lässt und dann auch natürlich wieder aufersteht. Und das sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Und ich denke, diese Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Dienst, der erste. Es gibt drei ganz wichtige Punkte in diesem Text. Und ich denke, drei ganz wichtige Punkte, wenn es ums Dienen geht, um unsere Haltung beim Dienen, denn es soll ja wohlgefällig sein. Es soll nicht ein Dienen sein, um einfach nur irgendwas zu machen, um unsere Zeit zu verschwenden. Nein, es soll ein Dienen sein, um Gott zu gefallen und ihm angenehm zu sein. Und das heißt, die Dankbarkeit sollte uns dahin leiten zum Dienen, nicht eine Frage von jemandem und wir können nicht Nein sagen. Das ist die falsche Motivation. Das sollte nicht der Grund sein, dass du einen Dienst anfängst, weil du nicht Nein sagen kannst, sondern der Dienst sollte dadurch in Gange kommen, weil du dankbar bist, weil es dich mit Freude erfüllt und du möchtest Gott irgendwas wiedergeben für das, was er getan hat. Und das sollte deine Motivation sein. Und diese Motivation ist auch eine anhaltende Motivation, weil es nicht eine Emotion ist, wie ich freue mich für eine kurze Zeit, dann ist die Freude verschwunden. Nein, das Reich ist unerschütterlich, lesen wir in diesem Text. Und das macht diese Motivation zu einem unschlagbaren Antrieb. Und diese Gnade sollen wir festhalten. Ja? Deswegen ist es auch so wichtig, das Abendmahl zu machen, immer wieder vor Augen führen. Was hat Gott für uns getan? Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den sehe ich irgendwo bei Martha als Problem. Sie hat ja doch über die Schwester bei Jesus gemeckert. Sie hat gesagt, ja, Maria macht nichts. Warum ermahnst du sie nicht? Warum sagst du ihr nichts? Sie ist doch faul. Das ist doch nicht richtig. Sie hatte recht in dem, aus menschlicher Sicht. Aber vom Prinzip her hätte sie gar nicht auf ihre Schwester achten müssen, sondern nur auf Gott. Und sie hätte aus Dankbarkeit heraus diesen Dienst machen sollen. Ja. Aber es sind bestimmt mehrere Faktoren als dieser eine, der bei Martha eintritt. Ja, ein zweiter Punkt, den ich als ganz wichtig erachte oder als ähnlich wichtig, ist, wie wir Gott gegenüberstehen im Dienst. Und zwar, hier steht der Punkt, Ehrfurcht wird erwähnt. Das Wort Ehrfurcht setzt sich zusammen aus Ehre und Furcht. Und zwar zu Recht im zweiten Teil des Verses oder im Vers 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also vor einem verzehrenden Feuer, da sollte man Angst haben. Und zwar das Wort Angst hört sich so schlimm an. Ist es auch. Man sollte vor Gott auch Angst haben. Er ist unsterblich, er hat das Leben geschenkt, aber er hält das Leben auch. Und ein Beispiel einfach nur, warum ich das auch nochmal betonen möchte, ist, wir haben es mit einem König zu tun. Beim König würde man sich nicht alles erlauben. Man achtet darauf, wie man redet. Man hat eine gewisse Etikette bei einem menschlichen König. Jetzt haben wir es hier mit dem König aller Könige zu tun. Umso mehr müssen wir doch achten, dass unser Reden, unser ganzes Dasein ihm doch gefällt. Und es gibt ein Beispiel, wo es um eine Gemeinde geht. Und lasst uns das mal zusammen lesen. In der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 5, den Vers 15. Nee, 1 bis 5. Apostelgeschichte Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Auch ein sehr prominenter Text. Wir lesen nicht die ganze Geschichte, sie ist ein bisschen lang. Sondern wir lesen den ersten Teil. Gerne könnt ihr das zu Hause noch weiterlesen. Es ist eine wichtige Lehre auch in dieser Geschichte, diesem Ereignis. Ja, also Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und zwar Ananias und seine Frau Sapphira. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. 3 Stunden später geschah genau dieselbe Geschichte mit seiner Frau. Sie wusste nichts von ihrem Mann. Also, es war damals üblich, dass Menschen die Gemeinde finanziell unterstützten. Und es war nicht unüblich, dass man seine Güter verkaufte, weil man in einem Kollektiv zusammen wohnte und sich alles teilte. Und so war es ein Brauch, dass ein Grundstück auch verkauft wurde. Es war damals üblich, also normal. Man wundert sich hier ein bisschen vielleicht drüber. Es erscheint ein bisschen paradox heutzutage, aber damals ist es genau so gewesen. Und ja, Petrus sagt ja, du hättest es gar nicht verkaufen müssen, aber du hast es verkauft. Aber ja, du hast Gott versucht zu betrügen. Gott lässt sich nicht betrügen. Deswegen meine ich, Ehrfurcht ist gar nicht verkehrt. Ja, Ehrfurcht wird in der Bibel gesagt. Wir sollen ehrfürchtig sein. Wir sollen uns fürchten vor Gott. Ananias ist tot umgefallen, weil er Gott nicht gefürchtet hat. Er hat das Ansehen der Menschen mehr genossen oder genießen wollen als Gott. Und das ist eine Priorität, die fatal war für ihn, die tödlich war und auch für seine Frau. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wenn du deinen Dienst machst, mach ihn aus mit Ehrfurcht. Ja, respektiere Gott, denn er ist König der Könige. Und wie ich schon sagte, man würde bei einem König, bei einem menschlichen König niemals irgendwie frei ausreden, ohne zu wissen, ich darf reden zum Beispiel. Natürlich ist Gott unser Vater, ist unser Freund. Wir haben eine persönliche Beziehung, besonders in der Not beten wir gerne zu Gott. Und so ist eine persönliche Beziehung da. Aber vergiss nie, er ist dein Herr, er ist Gott und er hat dich erschaffen. Ja, du verdankst ihm dein Leben. Und das ist etwas Wichtiges, denke ich. Ja, es ist ganz wichtig. Ja, ein weiterer Faktor, der geht Hand in Hand mit dieser Ehrfurcht. Der steht jetzt nicht im Hebräer, aber ein Beispiel davon haben wir ja schon heute Morgen gehört. Jesus Christus, er ist ja das Beispiel für uns Christen. Wenn wir uns orientieren wollen an einem Menschen, kann das eine Zeit lang gut gehen, aber Menschen in der Regel enttäuschen uns und das ist ganz normal, weil wir selbst ja auch immer wieder fallen und aufstehen müssen. Und Jesus Christus ist jemand, der nie gefallen ist, der Gottes Sohn ist, der zu 100% ohne Sünden war und ist. Und deswegen ist er das beste Beispiel, was die Bibel uns gibt und das es gibt überhaupt. Und er ist gekommen auf die Welt, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Das, obwohl er alle Macht hatte, hat er sich entschieden zu dienen. Und ich möchte zu Demut nochmal sagen, weil besonders auch, weil Jesus sie macht. Es ist oft so, Demut verbindet man als Mensch automatisch mit irgendwie einer Schwäche, mit einer Charakterschwäche. Doch das ist es nicht. Demut ist tatsächlich kontrollierte Stärke. Man reguliert sich so stark, man hat sich im Griff und präsentiert sich nicht selbst, sondern man hält sich absichtlich, mit einer guten Absicht, seine Kraft zurück, sein Sein zurück. Und das macht Demut aus. Es ist das Verzichten auf das Ansehen der Menschen, das Verzichten auf das Ansehen. Und das hat Jesus nicht nötig, das Ansehen der Menschen. Er ist demütig. Er muss keinem etwas beweisen. Er kann es. Und lasst uns das mal nachlesen. Auch wenn wir es schon gehört haben als Beispiel, möchte ich die Fußwaschung doch einmal vorlesen. Und die steht im Johannes. Im Johannes, im Kapitel 13, die Verse 12 bis 15. Johannes, Kapitel 13, die Verse 12 bis 15. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Also ein selbsterklärender Text hier. Es ist sehr selbsterklärend, weil Jesus selbst ihn auslegt, weil Jesus diese Tat auslegt. Hier geht es nicht um das Füße waschen direkt, sondern es geht um das Prinzip. Er hat als Meister einen Niemand die Füße gewaschen. Und die Füße waschen, hat Robert schon erwähnt, ist etwas sehr erniedrigend gewesen. Etwas, was nicht jeder Gastgeber gerne gemacht hat, sondern meistens die Diener. Wenn sich die Gastgeber Diener leisten konnten, war es so, dass das die Diener gemacht haben. Weil der ganze Dreck der Straße, damals war die Infrastruktur nicht so ausgebaut wie heutzutage, der haftete an den Füßen. Und je nachdem, wie lange man unterwegs war, war man auch entsprechend dreckig. Die Jünger waren viel unterwegs und Jesus und hatten dreckige Füße sozusagen. Und Jesus hat sich gedemütigt. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Er hat ihnen gezeigt, dass egal wie viel Macht er hat, er sie kontrolliert und sich entschlossen hat, ihnen zu dienen, ihnen zu zeigen, dass es nicht um das Ansehen geht eines Menschen oder der Menschen, sondern es geht darum, Gutes zu tun. Es geht darum, demütig zu sein und zu dienen. Und er sagt das ja auch. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habt. Also handelt so. Das sage ich mir auch selbst. Oft ist es so, dass man einen Dienst wirklich annimmt, weil man nicht Nein sagen kann. Doch das sollte nicht der Grund sein. Es sollte die Dankbarkeit sein. Man hat so viel, Gott beschenkt einen so reich, wenn man dient. Und wenn es zu Demut auch noch kommt, zu dem Punkt, es gibt so viele Dienste, die man nicht sieht, die einfach geschehen, wie das Gebet. Oder unter der Woche Dienste, die stattfinden, in der Gemeinde auch, die wir gar nicht wahrnehmen und die wir nicht wissen. Das sind Dienste, die besonders gesegnet sind, weil sie nicht in Gefahr stehen, nicht demütig zu sein. Weil ja, wenn man vorne steht, dann ist es leichter, Anerkennung zu bekommen, ist es leichter, nicht mehr demütig zu sein, sondern prahlerisch zu werden, angeberisch zu werden und zu gucken, ja, wie mögen die Leute mich? Doch darum geht es nicht. Es geht um Demut, um das demütige Wesen, was Jesus hier uns als Vorbild gegeben hat und vorgelebt hat. Und so sollen wir sein. Und so möchte ich euch Mut machen, auch zu sein. Und ich denke, diese drei Punkte, das sind drei und es gibt viel mehr, die das Dienen ausmachen. Freude ist noch ein weiterer Punkt und es gibt viel mehr Punkte als die. Aber diese drei sind wesentliche Punkte, die Gott unseren Dienst wohlgefälliger machen. Also wenn ihr einen Dienst habt, dann achtet auf diese drei Punkte. Versucht diesen Dienst so gut wie möglich nach diesen drei Punkten auszuleben, denn Gott segnet euch dadurch. Und ja, ich habe die Frage an dich. Machst du einen Dienst? Dienst du dem König aller Könige oder versäumst du diese große Chance? Weil du wirst diese Chance nur in dieser Lebenszeit haben. Danach ist es vorbei. Danach wirst du nicht mehr dienen mit der Auswirkung, die du jetzt hast. In dieser Lebenszeit gibt es nichts Besseres und Wertvolleres, als Jesus Christus zu dienen. Und zwar in der Gemeinde. Und das ist biblisch. Warum? Warum gibt es nichts Wertvolleres? Weil du dadurch Früchte sammelst. Schätze im Himmel, heißt es auch an anderer Stelle, werden wir gleich auch nochmal lesen. Die haben eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Die verändern die Ewigkeit. Hier mit den tollen Berufen, die wir am Anfang gesehen haben, die wirklich auch der Gesellschaft dienen, die sinnvoll sind, die Ehre mit sich bringen und auch zu Recht. Aber sie haben nicht die Auswirkung, die der Dienst in der Gemeinde hat, von einem einfachen Menschen mit dem richtigen Herz. Weil Jesus sieht das Herz, wie du dienst. Es kümmert ihn nicht, dass du dienst, wenn du falsch dienst. Das hört sich hart an, aber es ist es auch so. Dein Dienst kann völlig vergebens sein, wenn du nicht die richtige Einstellung hast. Es ist ganz wichtig, sich darum Gedanken zu machen. Ja? Verschwendet eure Zeit nicht, und das sage ich auch mir, verschwende deine Zeit nicht. Und wir alle kennen es, wir wollen nicht dienen, weil wir vielleicht die Fähigkeit nicht haben, weil wir das nicht können, weil wir dies nicht können, weil wir nicht so gut reden können, weil wir uns nicht trauen, mit Menschen zu reden, trauen wir uns nicht, Zeugnis zu geben. Oder es gibt andere Gründe, die ja auch irgendwo berechtigt sind, könnte man sagen, Gott nicht zu dienen in gewissen Bereichen. Aber wir lesen in der Bibel etwas, was uns Mut machen sollte. Im Epheser, im Kapitel 2, den Vers 10. Epheser, Kapitel 2, Vers 10, da steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also, Gott hat dich gemacht, damit du gute Werke hervorbringst, damit du dienst. Und dieser Dienst, du sagst, du hast die Fähigkeit nicht, aber er wurde vorbereitet von Gott, von Anfang an, steht hier. Also die Ausreden gelten nicht, tut mir leid. Die sind Ausreden, menschliche Ausreden, ja, zu der neigen wir alle. Und die gelten aber nicht. Jesus hat den Dienst vorbereitet und er wird dich segnen. Hab Mut dabei und mach es einfach. Es geht nicht darum, dass es viel Arbeit ist. Es geht nicht darum, dass deine Zeit die wertvoll ist, sondern es gibt nichts Wertvolleres als die Zeit für Jesus. Für dich selbst auch. Er segnet dich dadurch und erbaut dich. Und in Matthäus, im Kapitel 6, Vers 20, damit komme ich jetzt auch zum Ende, da steht Matthäus, Kapitel 6, Vers 20. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Ja, dieser Text, der sollte uns Mut machen, weil das ist ein Antrieb. Wir können uns Schätze sammeln. Wir können uns etwas sammeln, was die Auswirkungen hat, die Ewigkeit zu verändern. Und ja, es gibt nichts Höheres in der Gemeinde, als zu dienen. Macht das. Ja, und Gottes Segen euch dabei. Amen.